Chanson, toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Päft. Das Päft.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Die erste Lesung bestreitet Marco Dinic vom Büro de Grand Mott im Künstlerhaus.
Also muss ich näher rankommen ans Mikro? Ich glaube nicht, oder? Nein. So, ich habe den Text seit dem Bachmann-Preis nicht mehr gelesen. Ich glaube, du, Stefan, ja auch. Also schauen wir mal. Als nach Milosevic das Wasser kam. Auszug aus einem Roman. Heute bin ich in der blauen Woche. Also beginnt der Unterricht erst um 13 Uhr. Es ist noch Zeit. Ich gehe durch den Wald in Richtung Schule. Ohne den Koschutnjak-Wald wäre Belgrad wahrscheinlich um einiges unerträglicher. Zumindest schützt er vor dieser quälenden Hitze. Ich erinnere mich, wie wir damals während des Bombardements fast jeden Tag hier verbracht haben. Sobald die Sirenen anfingen zu heulen, schnappten wir unsere Räder und fuhren in den Wald. Überall war es gefährlich und dennoch ließen wir uns nicht beirren von diesem Vakuumzustand, in dem das Land sich befand. Der Wald bot uns Schutz. Am nördlichen Ende, dort, wo sich die Stadt als künstliche Grenze zwischen den Koschutnjak und die Kornfelder der pannonischen Tiefebene schiebt, befindet sich das alte Schwimmbad. Damals waren die breiten aquamarinblauen Becken noch leer und stark verfallen. Im Grunde kenne ich sie nur so. Nach dem Krieg bin ich dort kein einziges Mal schwimmen gegangen. Bis heute nicht. Das Wasser kam erst, nachdem sie Milosevic verhaftet hatten. Damals saßen ich und meine Kumpels auf dem 10-Meter-Turm und zeigten den vorbeidröhnenden NATO-Fliegern den Vogel oder den nackten Arsch, verfluchten im Minutentakt alle Länder, die am Bombardement teilnahmen und keuten Sätze wieder wie »Von Belgrad bis Tokio töte, vernichte, damit der Muslim nichts errichte«. Sätze, die wir von unseren Eltern oder älteren Mitschülern lernten und bei denen wir keine Konsequenzen befürchten mussten. Zumindest damals nicht. Alles geschah im Namen dieses grauen Herrn mit der tiefen Stimme und dem Schweinegesicht. Ich liebte Milosevic. Ich liebte ihn, weil mein Vater, der Trottel, ihn auch liebte. So wie Tito liebte er Milosevic zwar nicht, aber beinahe so. Er arbeitete schließlich für ihn, arbeitet immer noch, zwar für andere, aber im Grunde, das weiß ich, trauert noch ein nicht zu verachtender Rest der alten Zeit nach. Er hat einen kleinen Posten im Innenministerium und fristet sein Beamtendasein als Ameise unterm Neonlicht irgendwelcher Archive. Als der Krieg vorbei war und neue Schergen sich anschickten, das Land ausbluten zu lassen, wurde mein Vater, der hinterfotzige Kommunistensohn, nicht etwa ersetzt. Er wurde lediglich zurechtgestutzt und angepasst. Ihm machte das nichts aus. Schließlich war es schon das 5. Mal, dass er angepasst wurde. Beamte aus dem ehemaligen Jugoslawien sind zähe Bastarde. Sie verfügen über eine beachtliche Lebensdauer und eine nach oben hin unbändige Unterwürfigkeit. Was in ihnen genau vorgeht, weiß ich bis heute nicht. Schließlich war mein Vater, was das betrifft, schon immer ein stummer Schurke. Eines jener gesichtslosen Exemplare, ohne die kein von Menschen gemachtes System langfristig überleben könnte. Ich liebte also Milosevic. Wir alle liebten ihn, obwohl wir uns bis zur 4. Klasse einen Scheiß um ihn geschert hatten. Als die Flieger jedoch kamen, begannen wir, ihn abgöttisch zu lieben. Die erste Bombe, die 99 auf Belgrad fiel, konnte ich mit eigenen Augen sehen. Naja, nicht direkt die Bombe, aber einen kleinen Teil davon, was eine Bombe so ausmacht. Ich war 11, das Basketballtraining gerade vorbei und ich auf dem Heimweg, da sah ich den kurz aufflackernden Lichtkegel, wie er den Abendhimmel über den Dächern unseres Viertels entzweiriss, hörte verspätet die Detonation und rannte anschließend wie ein Verrückter durch die Straßen und brüllte: "Es hat angefangen, es hat angefangen!" Zu Hause warteten meine Mutter und der Nachbar, der kein Telefon besaß und von unserem aus versuchte, seine Familie zu erreichen. Vater, dieser dumme Mensch, wusste schon vorher, wann die ersten Bomben fallen würden. Er sei vom Ministerium angerufen worden, sagte meine Mutter. Danach war er für mindestens eine Woche weg. Am nächsten Tag jedenfalls wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Die Frau des Präsidenten, die wir nicht so liebten wie ihn, schrie wie verrückt ins Mikro: "Wir lassen uns nicht zu den neuen Juden Europas machen!" Das Publikum, das mir damals schon komisch und steif vorkam, applaudierte frenetisch. Ich erinnere mich, wie ich meine Mutter fragte, was denn Juden seien. In etwa so: "Mama, was sind Juden?" Sie gab mir daraufhin einen leichten Schlag auf den Hinterkopf und antwortete nur: "Hör doch zu, wir." Ich weiß, dass wir keine Juden sind. Heute weiß ich es. Heute auf dem Weg zur Schule, hier in diesem Wald, weiß ich es. Was wusste ich als Kind? Ich kannte die Straße, in der ich mit meinen Kumpels spielte, eine schmale Sackgasse oberhalb unseres Wohnblocks, die uns jedoch genug Platz für allerlei Sportarten bot, in denen Jugoslawien damals gut war. Also zeichneten wir Kreise auf Holzbretter und spielten ein paar Monate lang Basketball, als die jugoslawische Mannschaft 1998 in Athen Weltmeister wurde. Aus den Magnetbändern alter Kassetten wurden dann mannshohe Netze von einer Straßenseite zur anderen gespannt, als kurz nach den Basketballern die Volleyballer in Japan Silber holten. Wenn ich mir die Belgrader Viertel heute anschaue, scheint sich in dieser Hinsicht nicht viel verändert zu haben, von den Sportarten vielleicht abgesehen. Egal wie groß der Hunger ist, eine Goldmedaille kann den Serben für einige Monate zumindest ideologisch durchfüttern. Darum meide ich nachts das obere Viertel, wo die Fanatiker und Hooligans nur auf einen Fehler der Anrainer warten. Egal, ob du jung und flink bist oder alt und gebrechlich, sie schlagen dich so oder so kaputt. In der Liebe zum Sport zeigt sich, wer am Ende des Tages ein wahrer Serbe ist. An den alten Supermarkt, eine Parallelstraße weiter, kann ich mich auch noch gut erinnern. An die ewig langen Schlangen fürs Öl und den Zucker. Ich und meine Freunde waren klein und schlaksig, konnten daher die Schlangen leicht umgehen. Im Supermarkt verwandelten wir uns in tollwütige Affen, allerlei befremdliche Rituale, die freilich nur für uns Sinn ergaben und bei den Erwachsenen im Angesicht der Misere für Ärger und Ratlosigkeit sorgten, wurden hier uraufgeführt. Wir stahlen den Leuten das Geld aus den Taschen, bewarfen sie mit Steinchen, schrien herum, kletterten auf die Regale, rauf und runter, pissten auf den Boden, um so die Aufmerksamkeit der Verkäuferinnen auf uns zu lenken, damit jemand aus unserer Gruppe die Schokobananen oder die Kaugummis stehlen konnte, die sie einmal im Monat im Sortiment hatten. Natürlich hatten wir kein Geld, wir brauchten aber auch keins. Nemanja, mein bester Kumpel, war immer ein wenig flinker als wir, quasi der geborene Dieb. Er stopfte sich die Taschen voll, während wir die Ohrfeigen vom Personal kassierten, was wir aber gerne taten. Später wurde die Beute gerecht an alle aufgeteilt. So machten wir aus den internationalen Sanktionen für die Republik Jugoslawien ein großes Spiel für uns. Der 24. März kam. Die Flieger kamen und brachten Tomahawks und Streubomben. Das kümmerte uns wenig, weil wir nicht genau wussten, was Tomahawks und Streubomben waren. Wir imitierten ja nur die nationalistischen Grunzlaute unserer Eltern. Erst Jahre später wurde mir bewusst, was in der Stadt während des Bombardements überhaupt ablief. 1999 jedoch kümmerten mich andere Dinge. Mein ganzes Wesen war nur auf eins konzentriert: den Ausnahmezustand. Irgendwann Ende März sprach der Präsident die magischen Worte aus. Jene Worte, die mich und die restlichen Kinder dazu veranlassten, ihn zu lieben. Wir konnten gar nicht anders. Mit sofortiger Wirkung war die Schule geschlossen und wir alle, auch die schlechten Schüler, bekamen ein sehr gutes Zeugnis. Während die Erwachsenen um unsere Sicherheit bangten, waren wir schon längst in den Wäldern und auf den menschenleeren Straßen. Wir hassten die Drecksländer, die uns zu den neuen Juden Europas machen wollten, und liebten dafür Milosevic, diesen schweinegesichtigen Mann, der so mächtig war, dass er uns allen einfach so einzeln ins Zeugnis geben konnte. Er hatte uns zu den glücklichsten Kindern der Welt gemacht, und zum Dank lernten wir von ihm, wie man abgrundtief hasst. Amerika, Deutschland, die NATO, Tony Blair, Bill Clinton und all die anderen Namen, die während dieser Zeit ununterbrochen im Fernseher und Radio wiederholt wurden. Doch so schnell die Flieger gekommen waren, so schnell verschwanden sie auch wieder. Das Spiel war vorbei, bevor es für uns richtig begonnen hatte, und alles nahm wieder seinen gewohnten Lauf, was im Jugoslawien der Übergangsjahre so viel wie Stillstand und Langeweile bedeutete. Ich weiß eigentlich nichts von der NATO, von Tony Blair und seiner Außenpolitik oder von Deutschland. Ich weiß im Grunde auch nichts über Milosevic. Damals wie heute nicht. Ich weiß, dass damals, vor 7 Jahren, keine Spiele gespielt wurden und die Menschen mehr Angst hatten. Angst vor der Wahrheit, vor Kroaten und Muslimen, Angst vor dem Krieg, den sie selbst begonnen hatten, Angst vor Amerika, Angst vor den Bomben, Angst vor den Brücken, auf die Bomben fielen, Angst vor der Erde, auf die ebenfalls Bomben fielen, Angst vor den Städten und Angst vor den Dörfern. Diese Angst war nach dem Bombardement nicht einfach verschwunden. Sie wurde weitergetragen und verformte sich. Ich erinnere mich noch gut an diese abstruse Angst vor der Sonnenfinsternis, die einige Monate nach dem Bombardement das ganze Land lahmlegte. Mein Vater, der Drecksack, schlug mich damals grün und blau, als ich die Jalousien ein wenig öffnen wollte, um etwas von der Lichtstimmung, diesem seltsamen Grau, zu erhaschen. Später tat er dann so, als hätte er mich vor der sicheren Erblindung gerettet. Diese große Angst ist heute zu einer seltsamen Art von Verwirrtheit geworden. Letztendlich sind wir die Erben unserer Eltern, also erbten wir auch diese Verwirrtheit und ergänzten sie durch unsere eigenen, hausgemachten Ängste. Diesen eingekochten Angst-Verwirrtheitssud zur Gänze zu beschreiben, ist nicht möglich, weil er einer stetigen Veränderung unterliegt. Wie dieser Wald. Durch diesen Wald laufen mehrere Wege in ein und dieselbe Richtung. Doch die Wege verändern sich, neue Trampelpfade entstehen, andere wachsen wieder zu, aber an ihrem Ende kommt man immer am selben Ort heraus. In der Stadt. Der Kosutnjak-Wald ist eine mehr als 300 Hektar große, immergrüne Insel. Ohne ihn bekämen wir in Belgrad nur Asphalt zu sehen, nur Smog zu atmen. Er ist für mich ein Umweg, aber einer, den ich gerne gehe. Entfernt höre ich das Gebrüll aus dem Schwimmbad. Die Volksschüler und restlichen Gymnasiasten haben schon seit letzter Woche Ferien und dümpeln nun in der lauwarmen Chlorbrühe vor sich her. Wir Maturanten sind erst in 2 Tagen dran. Für heute haben sie ein Hoch angesagt. Die Hitze drückt unter den Baumkronen nicht so stark wie auf dem nackten Asphalt. Trotzdem schwitze ich wie unter 10 Sonnen. Ich bin angespannt. Es ist nicht die Hundshitze allein, die mich nervös macht, sondern eine Mischung aus unruhigen Gedanken an den bevorstehenden Notenschluss und den Erinnerungen an das Bombardement. Ich verlasse den Hauptweg und gehe tiefer in den Wald hinein. Der schmale Pfad, zu dessen Entstehung ich als Kind durch mein exzessives Fahrradfahren maßgeblich beigetragen habe, führt nicht Richtung Schule. Ich nehme ihn trotzdem. Die Baumkronen werfen graue Schemen auf den schmalen Erdweg, der hier und da von Lichtkegeln entzweigerissen wird. Die Erde ist trocken. Kein Matsch, in dem meine Füße versinken, und keine Blätter, die unter meinen dünnen Sohlen rascheln könnten. Ab und an knistert es im Dickicht, Geräusche, die mich an allerlei Kriechtier denken lassen. Entfernt zwitschert allerlei Federvieh, ein atonales Durcheinander. Alles ist scheinruhig. Eine Landschaft in Aufbruchsstimmung. Ich schaudere kurz, und ergreife sogleich diesen Schauder auf, der sich als falsche Erinnerung an glücklichere Tage einnisten wollte. Eine merkwürdige Stille kehrt ein, ungewöhnlich für so ein lautes Land. Ich schaue rauf zu den Abermillionen Strichen, ich schaue rauf zu den aus Abermillionen Strichen zusammengefügten Netzen, die, wenn ich den Blick nach vorne richte, als Äste für sich allein stehen und im leeren Raum nach Luft greifen. Meine Gedanken sammeln sich langsam wieder. Grobe Holzstücke knacken endlich unter meinen Füßen und durchbrechen die für einen Großstadtbengel wie mich ungewohnte Ruhe. Ich werde wacher, gehe immer weiter den Pfad entlang. Nach ungefähr 10 Minuten schlendere ich einen steilen Abhang runter, der uns beim Fahrradfahren immer als Mutprobe diente. Unten angekommen führt der Weg noch einige Meter weiter. Dann hinter einer Böschung beginnt wieder die Straße. Heute liebe ich niemanden mehr. Die Miloševićs und falschen Väter gehen mich nichts mehr an. Wenn das mit der Aufnahmeprüfung klappt, bin ich hoffentlich bald weg. In Deutschland oder Österreich würden sie mich sicher an einer Universität annehmen. Schließlich war ich in Deutsch immer gut und wenn nicht, dann arbeite ich. Schreiben, lesen, arbeiten klingt nach einem Leben. Hauptsache Flucht, weg von hier. Vielleicht nicht Österreich, da will Vater auch immerhin zu den Verwandten, sagt er. Er hat gar keine Verwandten in Österreich. Zuerst das große Tamtam, aufgebauschte Reden auf den Führer und sein Verdienst um das großserbische Reich, das es eines Tages sicher geben wird. Das hat er mir verklickern wollen. Deshalb habe er schließlich 40 Jahre lang für diesen Staat gearbeitet. Seine Brüder und Cousins sind genauso geschaltet wie er, ein Haufen von Altkommunisten, denen die falschen Väter ins Hirn geschissen haben. Irgendwann ersetzten sie den Kommunismus durch die Kirche. Vater sagt, er habe lediglich die Partei gewechselt, von Tito auf Patriarch Pavle sozusagen, von der Faust auf die 3 gespreizten Finger. Bis heute weiß ich nicht, was schlimmer ist. Und Mutter frisst die Scheiße auch schon seit Jahrzehnten. Auch ich habe ihnen geglaubt. Was blieb mir auch anderes übrig? Ich war 11. Dann sind seine Kumpanen so richtig auf die Fresse gefallen. Der Krieg war vorbei und mein Vater hing in der Luft. Irgendwann mal bekam auch er es mit der Angst zu tun. Und was macht einer, der die Hosen so richtig voll hat? Er will verschwinden. Ja, verschwinden, das wollte er, so schnell es ging, dieser kadavergehorsame Wurm. Doch kaum an der ungarischen Grenze war er auch schon wieder zurück. Niemand will einen, der für so ein Regime gearbeitet hat. In Belgrad machte er dann einen auf gute Miene zum bösen Spiel. Der devote Hund beließ es beim Alten, spielte mit und ließ sich unter anderer Flagge neu drapieren. Meine Mutter und ich ertragen die Züchtigungen, denn diese gehören sowohl zum Kommunismus von damals als auch zum orthodoxen Nationalismus von heute. Egal, auf welche Ideologie oder Religion man gerade in Serbien eingeschworen ist, die Fäuste der Männer regieren immer. Der warme Asphalt unter den Sohlen lässt mich einige Momente lang wieder klarer denken. Ich komme zum folgenden Schluss. Ich wurde nicht für den Wald geboren, geschweige denn für dieses Land. Scheiß drauf. Ich stecke mir den linken Hörer in die Ohrmuschel, schraube am alten Nokia meiner Mutter den Pegel so hoch es nur geht und mache mich auf den Weg zur nächsten Busstation weiter oben, hinter den Serpentinen. In meiner Hosentasche drücke ich ein Lied nach dem anderen weg, zumindest für einige Minuten die Gedanken an meine Eltern abstellen. Den Reigen der gegenseitigen Beschuldigungen. Zu Hause ähnelt alles einem schlechten Scherz und doch darf ich nicht vergessen, dass es bei meinen Freunden nicht anders aussieht. Es wird getreten, geschlagen und geflucht und wenn wieder Ruhe einkehrt, beginnen Vaters Indoktrinationsstunden. Die gute alte Zeit wird beschworen, das viele Geld, das sie damals hatten, die vielen Reisen, die er mit meiner Mutter unternehmen konnte, die Gesetze, an die sich jeder hielt. Den Krieg und die Gemetzel, an denen er selbst institutionell beteiligt war, blendet er aus. Ich weiß jedoch nichts von seiner guten alten Zeit, kann mich nicht wie er in der Nostalgie suhlen. Das kapiert er nicht. Er will krampfhaft, dass ich ihn verstehe, dass ich Tito und Milošević wieder liebe, wie ich es als Kind getan habe. Wie er das erreichen will, ist mir schleierhaft. Plötzlich setzt der wohlbekannte G-Akkord ein, auf den ein A und ein C folgen, allesamt in Dur. daraufhin der langgezogene E-Moll-Akkord. Ich stecke mir rechtzeitig den Hörer ins Ohr, bevor Johnny Sturic mit seiner rauen Stimme meinen Gedanken ein Ende bereitet. Jednog dana nemame da nikada ne dođem, prijatelje koje znam ne poznajem kad prođem, kao da me nikada na svijetu nije bilo, kao da me njezino tijelo nije htilo. Ein Auto rast dicht an mir vorbei, hupt. Ich erschrecke und zeige dem Fahrer den Vogel, noch bevor er um die Kurve fährt. Links von mir die Waldgrenze, rechts einige im Halbkreis angeordnete Einfamilienhäuser aus einer anderen Zeit. Die Bezeichnung Einfamilienhaus ist schon ziemlich schräg. Sie gleichen mehr der Vorstellung von Häusern, wie man sie als Kind gezeichnet hat. Ein Quadrat mit einem Dreieck obendrauf. Die Ziegeldächer sind verfallen und hellgrün bemoost. Zwischen den dicht aneinander gebauten Häuschen sind Wäscheleinen gespannt, auf denen weiße Unterhosen, Hemden und Socken zum Trocknen gehängt wurden. Sie können noch nicht lange dort hängen, unter der Wäsche haben Wassertropfen den trockenen Lehmboden aufgeweicht. Balkane, Balkane, Balkane moi. Budi mi silan i dobro mi stoj, Balkane, Balkane, Balkane moj. Budi mi silan i dobro mi stoj. Im Gemeinschaftsgarten der kleinen Siedlung sehe ich einen reifenlosen Einachstraktor, einen in der Hitze hechelnden Streuner und einen bis zum Anschlag mit Kartons und Altpapier gefüllten Ochsenkarren. Von der Rückseite durchtränkt ein Wasserstrahl den Haufen. Wer genau das Papier besprenkelt, sehe ich nicht. Srdjan, den in meiner Klasse alle nur Gija nennen, hat mir einmal den Unterschied zwischen sauberer und schmutziger Ware erklärt, die von den Roma gesammelt und weiterverkauft wird. Unter schmutziger Ware versteht man alles, was Metalle in sich hat, jedoch eine Außenhülle besitzt. Also Fernseher, Steckdosen, Computer, Handys, Lampen, Radios, Klimageräte oder Uhren. Es ist sehr mühsam, das Metall rauszuholen und man braucht viel Ware, um Geld verdienen zu können. Dann gibt es noch saubere Ware, also alles, was man mit bloßem Auge sortieren kann. Am günstigsten sind leichte Metalle wie Aluminium oder Blech. An einem guten Tag bringt Blech kaum mehr als 500 Dinar. Für Emaille kriegt man beispielsweise das Dreifache. Nach dem Bombardement konnte man in den Militärgebäuden viele Töpfe und Pfannen finden und sich dadurch die Woche sichern, erzählte mir Gija. Eisen und Messing, allen voran Kupfer, sind heute die teuersten und begehrtesten Metalle auf dem Markt. Für eine Tonne Kupfer könnte ich mich für das nächste Jahr zur Ruhe setzen, aber wo finde ich oder mein Papa schon eine Tonne Kupfer? Als saubere Ware gilt auch Papier. Es wird nach Gewicht bezahlt. Wenn die Ausbeute mager war, wird mit Wasser nachgeholfen. Dann stellt man den Wagen in die Sonne, die oberste Schicht trocknet, das Innere jedoch bleibt nass und schwer. Mi smo ljudi cigani sudbinom prokleti, uvijek neko ko nas dođe pa nam preti, ni bendovi nisu više kao što su bili. Moj se amaterski priprema da sviri. Balkane, Balkane, Balkane moj. Budi mi silan i dobro mi stoj. Balkane, Balkane. Ich höre durch die Kopfhörer den Bus heranrübsen und beginne, die letzten Meter herauf zu sprinten. Im Umdrehen sehe ich ihn, wie er sich langsam die Steigung hochschleppt. Die Haltestelle befindet sich hinter der nächsten Kurve, gleich nach der Kreuzung. Fast hat der Bus mich überholt. Ich beschleunige meinen Lauf. Die Kopfhörer fliegen mir aus den Ohren. In meinen Rucksack scheppert die blecherne Federmappe. Gleichzeitig mit dem Bus biege ich in die Kurve. Meine Bronchien pfeifen und ich rutsche fast auf dem Kiesbett aus, das hier als provisorisches Trottoir dient. Alles scheint mir um die Ohren zu fliegen. Die Ampel an der Kreuzung steht auf grün. Der Busfahrer gibt Gas. Ich sehe, dass er nicht halten wird, da niemand an der Station wartet. Ich halte an, huste einen Schleimklumpen in die Mundhöhle und spucke ihn in den Kies. Der Bus ist weg. Ein leichter Hauch kühlt einen Moment lang meinen Nacken. Dann schiebt sich die drückende Hitze wieder vor. Aus meinen Kopfhörern vernehme ich die Schlussakkorde von Azras Balkan. Ich versuche tief durchzuatmen. Über dem Asphalt verzerrt Hitzeflimmern die hinter mir liegende Strecke. Die Siedlung verschwimmt von hier oben zu einer bizarren Vorstellung. Ich nehme die Brille ab und reibe mir die Augen. Immer noch wabert das Bild und ich meine, eine Gestalt zu erkennen, die aus dem Wald tritt. Ich setze die Brille wieder auf. Niemand da. In der Ferne tost der nimmermüde Belgrader Verkehr. Unten besprenkelt der Wasserstrahl weiterhin das Altpapier, wirft kleine Regenbögen in die Landschaft. Dankeschön.
Die zweite Lesung bestreitet Stefanie Sargnagel aus Wien, die den Publikumspreis beim Bachmann-Preis gewonnen hat.
Ja, hallo. Ja, wie gesagt, schreibe ich normalerweise eigentlich nur Facebook-Statusse und habe halt dann für diesen Bachmann-Ding-Preis dann was Langes geschrieben, aber das ist eigentlich nicht so mein Ding, aber ja. Und ich habe seitdem auch nicht mehr gelesen, weil ja, mir ist es zu lang. Ja, und ich habe den Publikumspreis gewonnen, was sehr einfach war mit 30.000 Facebook-Followern. Also der Marco hat mir damals schon im Vorhinein gratuliert dazu. Ja. Dann fange ich mal an. Penne vom Kicker. Ich glaube, es wird ein guter Tag, denn ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Ich habe einen Text fertig geschrieben, für den ich Geld bekommen werde. Wie für alle Texte, für die mir ausreichend Geld geboten wird, ist es etwas entsetzlich Sinnloses gewesen, für das ich mich bestimmt einige Zeit schämen werde. Für ein Magazin, das hoffentlich nie jemand, den ich respektiere, je lesen wird. Etwas, bei dem ich mir schon während des Schreibens jeden Buchstaben aus dem Text wie Heftklammern in die Haut rammen will, zur Selbstbestrafung. Ein spitzes A direkt in die Augen, nur um den Dreck nie wieder lesen zu müssen. Diese Art von Text, bei dem ich von jedem einzelnen Wort Würgereiz bekomme. Ich bin ja jetzt Autorin und mit jedem Euro, den ich dadurch verdiene, wird mein inneres Poesievögelchen schwächer. Es schluckt die Münzen gierig, bis es nicht mehr fliegen kann, weil sie so schwer sind. Und so landet es Flügelschlag für Flügelschlag auf dem Boden der Realität, auf dem es keine Fantasie gibt, nur Energy Drinks und Umsatzsteuern. Mit jedem Satz, den ich für Bezahlung schreibe, erlischt in mir ein kleiner lieber Stern. Lohnarbeit ist Demütigung. Immer und ausnahmslos. Ich möchte nicht arbeiten. Ich möchte meine Zeit mit Nichtstun verbringen. Ich bin ein Alien oder der Mondmann. Ich will mir alles in Ruhe anschauen hier auf der Erde. Ich möchte lieber Gelehrte sein, nur ohne die anstrengende Leserei. Oder ich möchte Asketin sein, aber ohne den ganzen Verzicht. Zu erzählen habe ich auch nichts mehr, außer, ja, da muss ich noch das schreiben und ein Formular ausfüllen. Rechnungen heften, Krankenkasse überweisen und dann kaufe ich mir das vom Iglo. Das ist gut, das warme mir auf, das Schlemmerfilet, gut ist das. Doch nun bin ich erleichtert. Die Gehirnkrämpfe haben sich in einer großen Blähung in eine Welt entladen, die mir wurscht ist und ich kann endlich wieder ins richtige Leben treten. Durch die erfolgreiche Erfüllung der stumpfsinnigen Aufgabe bin ich ein lebenstüchtiges Mitglied der Gesellschaft. Wie so Leute mit einer muskulösen Seele, mit so klaren Bahnen in der Neurologie, die sich mit Gartenarbeit entspannen, statt mit Dosenbier und in der Freizeit Hobbys haben, statt 7 Stunden auf der Couch zu liegen, regungslos in den Fernseher zu starren, bis dieser sich zum ersten Mal automatisch ausschaltet, damit er nicht explodiert, worauf man sich ächzend erhebt, ans Fensterbrett lehnt, eine Zigarette raucht und sie angewidert aus dem Fenster schnippt, auf den dicken Nazi-Nachbarn, den Mausi nennt. Menschen, die mit Schaffensfreude in einen leeren Tag blicken und nicht in eine bedrohliche, sich aufbäumende Anhäufung von 960 bewusst erlebten Minuten, von der jeder einzelne eine unendliche Zahl an Möglichkeiten bietet, an sich selbst zu scheitern. Ich möchte mich heute betrinken. Ich möchte den nächsten Zug nach Tschechien nehmen. Ich will kuscheln. Ich will einfach laut schreien. Ich will was Lustiges basteln. Ich will mich schlagen und Blut schmecken. Also normale Menschen halt, die mit den vorzeigbaren Lebensläufen. Aber angeblich nehmen die auch alle Psychopharmaka. Man merkt es nur nicht gleich. Ich hatte also die Morgendepression erfolgreich hinter mich gebracht. Beschwingt von diesem seltenen Gefühl des Antriebs startete ich meine alltägliche Suche nach Abenteuer und Inspiration, streckte mich und machte mich bereit für die Jagd nach dem ultimativen Kick. Ich schob die leeren Mineralwasserflaschen mit den Füßen zur Seite, trat den Pizzakarton weg von der Badezimmertür und wusch mich gründlich in der Dusche. Ein langes Haar war dabei zwischen meine Arschbacken gespült worden. Ich zupfte es langsam heraus. Ein schneidendes, schaurig schönes Gefühl. Archaisch, als würde man eine Larve aus einer Wunde ziehen. Meine Stimmung stieg. Ich schmierte mich ein mit Fettcreme zum Schutz und suchte die Eislaufschuhe, die ich mir in einem Anfall von Lebenswillen im Sportfachgeschäft gekauft hatte. Heute war ein guter Tag, um mich an die frische Luft zu schleppen. Heute war der erste Tag eines funktionierenden Lebens. Ich spürte es genau. Ich schrieb 7 SMS an meine Freunde. Lust auf Eislaufen? Und wie gewohnt antwortete niemand. Aber das war okay. Mit Menschen ist mir meistens ohnehin langweilig. Meine eigenen Gedanken unterhalten mich in der Regel vorzüglich. Die der anderen nicht so. Sie langweilen mich. Ich mag zwar die Nähe anderer Menschen, ich mag es, wenn sie anwesend sind und ich wärme mich an ihrer Liebe wie ein abhängiger Hund, unterbreche sie aber ständig beim Sprechen, weil mich das Zuhören so anstrengt. Sie erzählen immer dasselbe, einfallslos. Und mein Lieblingsthema, ich, interessiert sie nicht ausreichend. Wenn ich genug getrunken habe, geht's, aber nüchtern bin ich lieber allein. Allein ist mir nie Fahrt. Ich hänge mir fröhlich die Eislaufschuhe über meine Schultern und lächle die Leute in der Straßenbahnlinie 6 an, während sie meine Vitalität bewundern. Ja, schaut her, Wintersport, ihr Flaschen. Ich schreibe ein Gedicht in meinem Kopf, es geht so. Ich bin einfach besser, ich mach Wintersport, ihr holt eure Bettnässer vom Kinderhort. Tschür. Die Straßenbahn ist überfüllt und ich halte mich an einer Stange fest. Eine Frau steigt ein, sie hält sich an derselben Stange fest. Ihr kleiner Finger legt sich dabei auf meinen Zeigefinger. Meine Nackenhaare stellen sich auf und ich rutsche ein bisschen nach unten in Sicherheit. Sie will ihren Griff ändern und setzt erneut an, legt diesmal ihre ganze Hand auf meine. Spürt die Eule gar nichts mehr? Ich ziehe die Hand entsetzt weg. Es schüttelt mich. Die Frau bemerkt den Ruck und hält sich nun an der oberen Hälfte der Stange fest, ich unten. Entspannt lehnt sie ihren Körper fest an die Stange, auf meine kleine, schöne Hand. Meine Hand versinkt tief in ihrem weichen Bauch, immer tiefer, und ich gebe auf, ertaste ihre Leber, spüre ihre Organe, untersuche ihren Magen. Sie hat einen ganzen Hühnerknochen verschluckt und ein paar Legosteine. Im Eislaufverein zahle ich für die Garderobe, um meinen Rucksack zu hinterlegen. Die Garderobiers sehen aus wie Flüchtlinge, deshalb bin ich besonders freundlich zu ihnen. Und als sie mir das Nummernticket geben, flüstere ich, Welcome. Ich erinnere mich wieder, dass ich Eislaufen eigentlich hasse. Als ich mich in meinem dicken Mantel versuche zu bücken, spannt sich alles um meine Brust und meinen Bauch. Uff, es ist mühsam. Die Schuhe sind aus Plastik, weiß und plump und sehen aus wie Buffalos, die nur noch auf einem 90er-Jahre-Unterschicht-Rave hängen gebliebene Junkies am Karlsplatz tragen. Und die scheiß Schnallen gehen einfach nicht auf. Die Fingerspitzen tun schon weh. Aua! Ich fange an zu schwitzen, während ich versuche, meine feisten Füße in das unbequeme Hartplastik zu quetschen. Fußschmerz. Ich möchte aufgeben, aber ich kämpfe weiter. Entspannen. Normal sein. Eine normale junge Frau, die Eislaufen geht. Andere können das auch. Klick, geschafft. Meine Wangen sind hochrot und ich stampfe schwerfällig Richtung Eis und spüre die ersten Zweifel hochkommen. Angeblich ist es gut für den Arsch. Und was gut für den Arsch ist, ist sicher auch gut für eine stabile Psyche und eine glückliche Zukunft. Schon in der Schule habe ich Eislaufen eigentlich gehasst, erinnere ich mich. Dicke Kinder hassen Eislaufen. Dicke Kinder mögen Eis essen. Ich schiebe mich vorsichtig auf die glatte Fläche. Kleine Buben purzeln mir lachend in den Weg. Ich stelle mir vor, wie ich ihre Fingerchen aus Versehen mit einem scharfen Kufenschliff absäbele und sie im warmen Blut liegen wie kleine Würstchen. ich schreibe ein Gedicht. Es geht so: Pass auf deine Finger auf, wenn ich auf den Platz lauf, wenn die Dinger ab... nochmal. Pass auf deine Finger auf, wenn ich auf den Platz lauf, wenn die Dinger ab sind, gebe ich einen Fuck drauf. Tschür. Ich komme in den Flow, ich drehe Runde um Runde, so schnell es geht. Meine Lungen füllen sich mit Sauerstoff. Ich bin lebendig wie Hulk, elegant wie ein Schwan, frei wie der Wind. Und die Musik ist schön. Die Stadt leuchtet, ich breite die Arme aus. Es ist spirituell. Nur wer ausreichend leidet, erlebt erhebende Momente dieser Intensität, sage ich mir. Ich fliege. Ein altes Ehepaar fährt Hand in Hand vor mir. Sie sind rührend. Sie fahren schneidig, doch ihre Rücken sind schon etwas krumm. Fit und saftig kamen sie auf die Welt und nun hutzeln sie sich gemeinsam in die knorpelige Gefangenschaft des eigenen Körpers zurück, bis in der feuchten Erde faulen wie Obst. Doch ich bleibe für immer jung, denke ich, als ich lachend zeitlich an ihnen vorbeizische und sie erschrecke. Ich bin 30 Jahre alt und raste aus. Eine SMS erreicht mich, es ist Mercedes. Sie hat Liebeskummer und betrinkt sich gerade und nach 20 Runden mache ich mich erfrischt auf den Weg zu ihr im Bertisbeisel. Mercedes sitzt allein am Tisch im Bertisbeisel. Außer ihr sitzen da nur ein paar alte Männer. Ich nehme Platz und seufze wie ein zufriedener Mensch. Seufz. Sie begrüßt mich weinend. Er hat Schluss gemacht, obwohl ich alles getan habe, was er wollte, weil ich ihn liebe. Er sagt, er liebt mich nicht mehr. Mercedes sitzt beim sechsten Bier und Tränen tropfen auf den am Tisch verteilten Tabak. Sie schluchzt. Gehe ich dir auf die Nerven? Ich denke, noch nicht. Und sage, nein, nein, überhaupt nicht. Passt schon. Ich war gerade Eislaufen, es war so super. Kann ich auch einen Wieselburger haben? Er hat mich einfach rausgeschmissen. Ich habe in einem geblasen. So urgut, verstehst du? Sie schaut mich durchdringend an und sagt laut, es war so urgut. Ich war so richtig dabei. Ich bin richtig feucht geworden dabei. Und er schmeißt mich einfach raus. Ach so, aha, okay. Ich schaue verlegen auf den Nachbartisch zu den alten Männern. Sie verhalten sich diskret. Mercedes wendet sich zu ihnen. Kann ich eine Zigarette haben? Danke, urlieb. Mercedes ist Mitte 20 und klassische Sängerin. Ich habe sie allerdings noch nie singen gehört. Sie tut mir leid, aber mehr noch bin ich begeistert von der Dramatik der Situation. Sie trägt ein gemustertes, langes 80er-Jahre-Kleid, hat schwere Armreifen, große Ohrringe, sie ist stark geschminkt und aufwendig geföhnt und schaut aus wie eine Diva kurz vor dem Selbstmord. Ich bin urschön, verstehst du? Ich bin ursexy! Ich tröste sie mit Floskeln. Sie haben schon öfter Schluss gemacht. Ja, ja, das bist du. Er ist ein Trottel. Du bist viel besser. Bla, bla, bla. Während ich fasziniert vom Geklimper ihres Schmucks bin, wenn sie sich mit der Hand den Lippenstiftmund zuhält. Es ist wie im Film. Ich bin im Kino, esse die ranzigen Erdnüsse am Tisch und denke mir, lass dich gehen, gib alles. Ich möchte sie ablenken. Ich würde dich wirklich voll gern mal singen hören, Mercedes. Ich sitze seit 14 Uhr. Ich habe vorher schon gesungen. Die Wirtin hat fast geweint. Sie hat gesagt, es ist wunderschön. Sie liebt Operetten, hat sie gesagt. Die Wirtin sagt von der Theke, ja, schön hast du gesungen. Mercedes, kannst du mir Geld borgen? Ich, ja, ja, sicher. Aber hast du mich jetzt? Nein, nein, ich lade dich gerne ein. Ich habe eh so viel Geld jetzt. Jeder will mir Geld für irgendwas geben. Wozu mache ich denn sonst das alles? Damit wir alle genug Bier haben. Chic und Bierkommunismus. Du kannst mir auch mal eins zahlen, wenn ich kein Geld habe. Aber ich glaube, ich habe jetzt am meisten Geld von allen. In der ganzen Wohnung liegen schon Scheine am Boden. In jeder Hosentasche habe ich einen Geldschein vergessen. Du bist lieb. Hast du den Bachmann-Text schon? Na, ich scheiß drauf, mir fällt nichts ein. Komm, mach's, ich find's urgut. Ich werde halt über dich schreiben, Mercedes, wie du heulst und deine Armreifen klimpern und so einen Scheiß. Ich überrede sie, das Lokal zu wechseln. Das Publikum ist langweilig, die wirken alle so, als hätten sie ihr Leben im Griff. Und auch sie braucht frische Luft. Mercedes wankt schon ziemlich, ich zahle die offene Rechnung und wir gehen eingehakt die Straße runter. Mercedes weint inbrünstig. Beim nächsten offenen Beisel bleiben wir stehen. Café Rosenblatt. Als wir die Tür aufstoßen, nimmt uns eine saure Wolke aus Alk und Nikotin auf und leitet uns an die behagliche Bar. Die Menschen schauen uns interessiert an. Wir fallen automatisch auf, weil wir nicht ganz so heruntergekommen sind wie der Rest der Gäste. Dabei habe ich heute sogar die Jogginghose angelassen. An der Bar monologisiert eine Frau im klagenden Tonfall in den stickigen, von gebrochenen Figuren belagerten Raum. Was? Mein Leben war nicht schön. Ich bin vergewaltigt worden als Kind. Ich habe so viel Freien sterben gesehen, aber ich möchte nicht tauschen. Weil ich habe mehr gesehen als die meisten Leute, die glauben, sie sind was Besseres. So viel erleben 10 Leute nicht, was ich schon erlebt habe. Sie hat irgendwie recht, denke ich mir. Ihr Bruder, ebenfalls ein Wrack, nimmt sie in den Arm. Wir sind in eine Höhle von Ausgestoßenen getreten. Wie oft in solchen Lokalen ist die Bar trotzdem liebevoll mit Weihnachtsschmuck dekoriert. Ein Mann mit verfilztem Bart sitzt auf einem Barhocker, er zieht an seiner Flasche, nimmt immer wieder eine hängende Christbaumkugel in die Hand und lässt das dünne Plastik in seiner Faust zersplittern. Das Geräusch ist angenehm. Die Gäste sind offenbar aus dem naheliegenden Obdachlosenheim, der Gruft. Es herrscht eine herbe Atmosphäre, finster, aber tolerant. Damit hätten wir hier im Zentrum der Grünwähler Bourgeoisie nicht gerechnet. Aber da wir uns beide in schmutzigen Spelunken wohlfühlen, machen wir es uns an der Bar gemütlich. Ich lege meinen Tabak, meine Filter, meine Papers zurecht, mein ganzes Arbeitswerkzeug. Mercedes streicht ihr Kleid glatt, überschlägt die Beine, zündet sich ihre Zigarette an und trauert. Die Männer starren sie an. Der bierbäuchige alte Kellner stellt uns lächelnd die bestellten Flaschen hin und ich entdecke in der Ecke die Jukebox. Neben uns lehnt ein Typ mit markantem, hochroten, von Alkohol gezeichnetem Gesicht. Die Rötung seines Gesichts lässt seine hellblauen Augen seltsam aus dem Gesicht leuchten. Vielleicht sind es auch die winzigen Pupillen. Er trägt einen Rapidschal und hat einen intelligenten Blick. Konzentriert untersuche ich die CD-Sammlung der alten Jukebox. Ich bin jetzt DJ. Ich bestimme die Hintergrundmusik. Das ist mein Horrorfilm. Ich entscheide mich für Whitney Houstons I Will Always Love You. Erfahrungsgemäß wirkt so etwas deeskalierend in zwielichtigen Kneipen und die ersten Streits sind schon ausgebrochen. Die Menschen sind ungesund, aber sie sind zusammen. Als ich mich wieder auf meinen Barhocker setze, unterhält Mercedes sich bereits mit dem blauäugigen Typen. Sie castet momentan Laienschauspieler mit Gefängniserfahrung für einen Filmregisseur und der blauäugige Typ hat ihr soeben erzählt, dass er morgen seine Haftstrafe antreten muss. Vor einem Monat sei er bei einer kleinen Hausparty auf Drogen eingeschlafen. Als er aufwachte, hatte einer der Gäste seinen besten Freund zu Tode geprügelt und er fand nur noch die Leiche vor. Nun hat er eine Haftstrafe wegen unterlassener Hilfeleistung oder Totschlag. Genau klärt er uns nicht auf. So genau wollen wir es gar nicht wissen. Blödsinn, ich will es ganz genau wissen. Am liebsten im Detail. Vom Herrenklo strahlt plötzlich hektische Stimmung aus. Alle widmen ihre rauschige Aufmerksamkeit langsam dem Geschrei. Der Horstl ist umgeflogen, ruft die Rettung! Wir eilen hin. Der Mann, der vorher noch die Christbaumkugeln zerdrückt hat, liegt nun in einer zentimetertiefen... liegt nun mit einer zentimetertiefen Platzwunde mitten auf der Stirn, bewusstlos am Boden. Er sieht aus, als wäre er tot. Er ist direkt auf die Armatur gefallen. Eine dicke Blutlache rinnt von seinem Körper zu unseren Schuhen. Ich wähle die Nummer der Rettung. Der blauäugige Typ bringt seinen Körper souverän in die stabile Seitenlage, als hätte er darin schon reichlich Übung. Ich habe die Nummer der Rettung gewählt und frage nach der Adresse. Er nimmt mir das Telefon aus meiner Hand und gibt in klaren Worten den Zustand des bewusstlosen Mannes wieder, dann reicht er es mir zurück. Er streichelt dem alten Mann mit betroffenem, ehrlich besorgten Blick seinen blutigen und verfilzten Kopf und sagt immer wieder, Horstl! Nach wenigen Minuten geht die Tür auf und Rettungssanitäter transportieren den Mann ab. Mercedes und ich stehen leicht erschrocken an der Bar. Na, seid schockiert, Mädels? Ist doch wurscht, das passiert da dauernd, sagt ein Bargast. Ich sage angetrunken, naja, deshalb ist ja nicht wurscht, oder? Er sagt, ihr habt halt noch nicht viel gesehen. Ich sag, geh doch scheißen. Die Blutlache wird zackig aufgewischt und im nächsten Augenblick ist es schon so, als wäre nichts gewesen. Eine Runde Jägermeister geht durchs Lokal. Mercedes geht an die frische Luft, ich drehe mir eine Zigarette und ordne meine Gedanken. Text geschrieben, Eislaufen gewesen, Liebeskummer angehört, eine Vergewaltigte, ein Totschläger, ein Bewusstloser in einer Blutlache. Kein Vatertag, finde ich, und bestelle mein nächstes Bier. Ich gehe wieder zur Jukebox. Der bierbäuchige Kellner bittet mich, Frank Zanders Hier kommt Kurt aufzulegen. Es ist sein Lieblingslied, weil er Kurt heißt. Mercedes kommt wieder rein, wir stoßen an und widmen uns wieder unseren Gesprächen. Das Übliche. Arbeiten, leiden, Liebe, singen, trinken, tote Sandler am Herrenklo. Die Gruftklicke sammelt sich zusammen und verlässt geschlossen das Lokal. Sie wollen woanders weiterfeiern. Wollt's mit kommen, Mädels? Wir bleiben lieber da. Kellner Kurt singt: Alle leiern, alle feiern, alle eiern um mich rum. Alle rocken, alle zocken, ich mach keinen Finger krumm. Einfach Kurt. Kellner Kurt lacht fröhlich. Er ist um die 60 und wirkt mit seinem Schnauzbart wie ein treuherziges Walross. Er hat was Kindliches, möglicherweise Alkoholdemenz. Wir sind die einzigen Gäste, es ist mittlerweile Mitternacht, aber für euch, liebe Damen, lasse ich heute noch ein bisschen offen, haha. Wir bestellen noch eine Runde, er verrechnet uns viel zu wenig. Ich lege Beatles auf, das passt immer. Kurt schnappt sich Mercedes und sie tanzen Walzer durchs Lokal. Er erzählt ein bisschen von sich. Meine Eltern waren auch Tschecheranten, die haben sich nicht um mich und meine Geschwister geschert. Mit 15 wollte ich mich dann umbringen. Ich bin zuerst zu einer Prostituierten gegangen, dann habe ich Schlaftabletten genommen. Aber ich bin wieder aufgewacht. Später erzählt er, jetzt habe ich Bauchspeichelkrebs. Naja, lang werde ich es nicht mehr machen. Er zeigt uns Handyfotos von einer dicken gelben Katze. Er sagt, das sei sein Kater Garfield. Sein Ein und Alles. Sein Berli. Er warte schon zu Hause auf ihn und würde sich immer genau so auf die Thrombose in seinem Oberschenkel setzen, dass es angenehm warm würde und nicht mehr wehtäte. Oh, ist der das gespüren? Ich möchte ihn umarmen, er ist so lieb. Mercedes sagt zu mir, dass das sicher kein unschuldiger Typ ist. Dass der es faustdick hinter den Ohren hat, das erkenne sie sofort. Und schon erzählt er uns, dass auch er lange wegen Totschlags im Gefängnis war. Echt jetzt? Kurt? Ohne Helm und ohne Gurt? Einfach Kurt? Der nicht quengelt und nicht murrt? Doch nicht Kurt. Ich habe genug für heute. Mein Bauch und mein Kopf sind voll von Biersaft und Mordgeschichten und Blutlachen. Ich bezahle mein letztes Getränk. Kurt will nur 1 Euro dafür. Ich verabschiede mich. Bleibst du noch, Mercedes? Ja, ein bisschen. Okay, ich muss heim. Ich habe morgen am Abend Zumba-Kurs. Okay, Bussi. Ich gehe raus und winke das nächste Taxi zu mir. Der Kater beim Aufwachen am nächsten Tag ist nicht so schlimm, wie ich befürchtete. Ich habe mir vor dem Schlafengehen noch ein paar Cheeseburger vom Mackey geholt. Die haben den Alkoholsaft aufgesogen und geschickt durch mein System geleitet. Ich verabschiede mich von ihnen dankbar in der Toilette. Gut gemacht, sage ich zu ihnen, während ich sie in die Kanalisation schicke. Es ist 10 Uhr vormittags und da schon der nächste schreckliche Auftragssex darauf wartet, mich innerlich zu verwüsten, bevor meine erste Zumba-Stunde beginnt, versuche ich durch einen Spaziergang den schlappen Kreislauf anzuregen. Ich verlasse die Wohnung und marschiere einfach geradeaus Richtung 10. Bezirk. Ich passiere depressive Wohnsilos und ein Wasserkraftwerk, paranoide Nachbarschaften und gepflegte Kleingärten, bis ich bei den modernen Hochhäusern der Wiener Bergcity lande. Ich betrete zum ersten Mal die Vienna Twin Towers und nehme den Lift in den obersten Stock, wo eine Skybar sein soll, die heute geschlossen ist. Vom verglasten Aufzug aus schaue ich ein paar Minuten auf die Stadt. Ich bin Gott. Das Wetter ist sonnig. Danach fahre ich ein paar Stationen mit dem Bus, keine Ahnung wohin. Schulkinder quetschen sich durch die Türe. Ich betrachte die fettigen Stirnfransen eines ungepflegt wirkenden kleinen Mädchens und sage es mir innerlich vor wie ein Mantra. Die strähnigen Stirnfransen vernachlässigter Kinder. Die strähnigen Stirnfransen vernachlässigter Kinder. Die strähnigen Stirnfrau. In der Herzgasse steige ich aus und streife weiter ziellos herum, circa eine halbe Stunde. Als ich beim Möbelhaus Kicker vorbeikomme, beschließe ich reinzugehen. Ich schaue mir die Möbel an. Ich beobachte die Familien dabei, wie sie Wohnlandschaften und Stockbetten aussuchen, um ihr kleines Unglück zu zementieren. Auf einer Couch raste ich mich aus und schaue geradeaus auf einen Wandverbau aus Holz. So etwas bräuchte ich vielleicht. Vielleicht ist das der Schritt Richtung Normalität. Ein Sofa, ein Glastisch und ein Wandverbau mit einem zentralen Platz für den Fernseher und integrierten Regalen für meine Pokale von der Tischtennismeisterschaft. Eine Vitrine für die guten Gläser, meine Urlaubssouvenirs aus Hurghada und die Gaggeschenke, die ich zum Polterabend bekommen habe, Schnaps in einer großen Spermie, aufziehbarer Penis und so weiter. Alle Highlights meines Lebens, über die ich in der Werbepause beim Abendspielfilm zufrieden meinen Blick schweifen lassen kann. Dazwischen ein paar Lebenshilfebücher, an der Wand Fotos meiner Kinder mit ihren strähnigen Stirnfransen. Ich besuche das schlecht beleuchtete, fast leere Möbelhausrestaurant. Als Kind war ich hier mit meiner Familie manchmal fein frühstücken. Es gibt Penne mit Tomatensauce um 3 €. Da schlage ich zu. Ich sitze neben einem Panoramafenster, unter mir der lebhafte 10. Bezirk, Wettcafés, Kebablokale, 1-Euro-Shops. Dem Pärchen einen Tisch weiter höre ich dabei beim Streiten zu. Sie sind jung, trainiert und gut angezogen, überdurchschnittlich attraktiv und er macht ihr Vorwürfe wegen der Flirterei. Er wirkt, als würde er sie gleich schlagen. Die Kellnerin stellt mir den Teller mit den Nudeln hin, ich bedanke mich lächelnd und fange an zu essen. Sie schmecken nach gar nichts. Genau, wie ich es mag. Ja, danke.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Müssen. Jetzt geht's ja. Wenn so ein Text gelesen ist, was passiert dann?
Was meinst du?
Ja, in dem Moment, wo du jetzt fertig bist, alle applaudieren. Und dann geht's die Jury, oder?
Ach so, im Bachmann-Ding. Ja, genau. Und dann sagen die halt irgendwas zum Text. Genau. Aha. Und ich glaube, der Jura erklärt, warum er wen eingeladen hat oder so. Ich weiß nicht mehr. Genau.
Ist es angenehm?
Also ich fand es nicht so schlimm irgendwie, weil ich wurde ja mit dem Text von 2 Leuten eingeladen und wusste irgendwie schon, dass ich werde jetzt nicht völlig zur Sau gemacht werden. Es werden mindestens 2 Leute halbwegs nett sein und deswegen... Was dann, also da dachte ich mir, jetzt kann mich niemand irgendwie fertig machen.
Das heißt, der Text muss vorher abgeliefert werden?
Jeder kann Texte hinschicken, aber eigentlich fragen die Juroren auch viele Autoren an, von denen sie gerne einen Text hätten. Dann kann man einen Text eben schreiben, das soll 20 Minuten Lesezeit haben ungefähr. Und dann sagen die Juroren eben, ob sie einen einladen oder nicht. So. Also Autoren werden oft aufgefordert und aus diesen Sachen wählen sie dann aus. Also man kann es auch so hinschicken, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ gering, dass... Oder? Oder
ich,
nicht?
Ich,
du hast
ich
einfach hab, so eingeschickt.
Ich habe es einfach so eingeschickt.
Also ich dachte, der Klaus Kastberger hat dich angefragt. Nee. Okay.
Ja. Aber bei mir war es ähnlich.
Achso, okay, dann wird es doch gelesen.
Bei mir war es ähnlich, dann Juri Steiner und Kastberger wollten mich beide und dann hat sich der Kastberger entschieden. Ich glaube, der Kastberger wollte dich auch.
Genau, und ich habe mich dann für die andere entschieden, weil die halt mich mehr überredet hat. Mhm.
Haben Sie euch verrissen?
Bei mir gab es halt die Linke, also die...
Fessmann,
ja. Also die, nicht links politisch, sondern sie saß halt links. Ja. Und sie war, glaube ich, also ich habe es dann so interpretiert, dass sie jetzt so eher so die Bürgerliche, die das halt absolut, also so kunstlos findet und die konnte halt am wenigsten... Alle anderen waren so, ja, ein paar Sachen waren okay, ein paar Sachen nicht. Die war halt, der hat's halt gar nicht gefallen, also bei mir in meinem Fall. Ja.
Und das traut sie sich auch sagen.
Ja, ja, ja. Aber es hat mich jetzt auch nicht, also ja, groß getroffen, weil, ja. Da merke ich halt, die hat halt, der ist das halt zu banal, zu belanglos, die mag halt einen kunstvoll ausgearbeiteten, einen hochliterarischen Text irgendwie, keine Ahnung.
Wie war es bei dir?
Also, nee, ich hatte eigentlich erstaunlicherweise Glück. Also, bei mir waren eigentlich die Kritiken alle ziemlich positiv. Also, im Gegensatz zu anderen. Also das ist immer so, wie, so, wenn man mit den Leuten redet, die dort lesen, waren manche so, ja, und wie jetzt so nach 4 Tagen, ja, wie ging es dir? Super gut, ich bin ohne Schaden hier weg, also für die, weil die meisten haben ja Buchdeals schon und also ihre Karrieren vor sich etc. Und du kannst schon da, also in mancher Haut hätte ich nicht gerne gesteckt. Also dahingehend hatte ich echt voll sehr gute Kritiken. Ja.
Man hat das Gefühl, einerseits will jeder dabei sein, andererseits hat jeder Angst, dass er filetiert wird.
Aber das war so eine. Das Ding ist, die Medien haben immer dann so den Juroren vorgeworfen, also vor allem in den letzten Jahren, ja, ihr verreißen, es ist ja alles so brav geworden und es ist ja alles so, und Vater und was auch immer. Dieses Jahr haben sie gesagt, okay, passt, wenn wir dann wieder verreißen dürfen, dann heuer haben sie ja richtig, manche richtig fertig gemacht, also.
Das Ganze empfindet man ja irgendwie als Ritual, oder? Das ist ja wie eine Show auch, wie eine Inszenierung. ein Lesen von literarischen Texten vor einer Jury wie bei einer Matura-Kommission.
Also ich glaube, für die Leute, die da regelmäßig teilnehmen als Juroren oder Organisatoren, ist es halt viel mehr ein Ritual, als wenn man einmal hinfährt. Ja. Aber für die ist es halt schon so.
Es ist auch, muss man sagen, es ist ein Preis für die Juroren. Also wirklich, also die Juroren haben ja auch alles bekommen, also kostenlos trinken, essen, was auch immer. Wir haben nicht mal Bier kostenlos bekommen.
Ja, stimmt.
Sie haben uns nichts gegeben. Ja.
Also, stimmt, es gab nicht mal. Also das habe ich mir auch gedacht. Jetzt bin ich eigentlich in der Hochkultur angekommen und dann muss ich das Bier zahlen.
aber das war. Dann kommt man halt zum Menschen, der das organisiert, und so ja. Kasten Bier, ja, ich gebe dir die 14 Euro, ja, so stellt uns wenigstens was hin. So, das Land ist pleite. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das jetzt hier finanzieren. Also, ja.
Aber teilen die Juroren dann wenigstens das Bier?
Nein, also ich dachte schon, dass es, weil irgendwie man steckt ja mit allen so in einem Boot, und ich hätte es eigentlich sehr nett gefunden, wenn es noch so eine Art Essen mit Juroren und Autoren gegeben hätte, aber das gab es eigentlich überhaupt nicht. Also ich hätte es lustig gefunden, mal mit an allen Autoren einen Abend zusammenzusitzen, aber das hat es gar nicht gegeben, wirklich.
Aber es hätte es eigentlich geben sollen. Also das war ja auch das Lustigste, weil während ihr oben wart, während der Preis, also nach der Preisverleihung, uns haben sie ja gesagt, ja, timet das so, dass ihr nach der Preisverleihung oben auf dem Dach ein gemeinsames Essen mit den Juroren und sozusagen auf Wiedersehen, ja. Und dann haben wir unten gewartet, während ihr oben wart und die Interviews gegeben habt. Und auf einmal kommt ein ORF-Typ raus, Essen ist gestrichen, ihr dürft jetzt nach Hause gehen. So, okay, und wieder zurück. also, ja. Der Bachmann-Preis hat es schwer.
Du warst aber das Jahr vorher ja schon dort, oder?
Ja, also ich wurde vom Bayerischen Rundfunk halt angefragt, ob ich da hinfahren will und was drüber schreiben soll. Ja.
Kann es sein, dass sie dich deswegen eingeladen haben, weil du vorher drüber geschrieben hast?
Kann sein. Ich weiß nicht genau. Also ich hätte es mir eigentlich nicht erwartet, dass mich jemand einlädt. Ich dachte schon, dass das von... Also ich habe nämlich ins Gästebuch geschrieben, nächstes Jahr komme ich, aber es war wirklich ein Witz. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mich gefreut. Also es kann natürlich sein, dass ich deshalb... Kann sicher sein. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass sie da jetzt nicht so offen sind, aber... Ja.
Wer hat eigentlich gewonnen?
Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name richtig...
Sharon Dodua Otoo heißt sie. Ja.
Und hat man sie da so ein bisschen unterhalten?
Ich habe also dann festgestellt nachher, weil ich halt selber so mit mir selber beschäftigt war, dass ich nicht mal gratuliert habe, war mir dann unangenehm eigentlich. Mhm. Aber es war sehr wenig so Interaktion zwischen... Also gerade wenn manche da am Landhafen noch was trinken waren, aber viele habe ich gar nicht gesehen eigentlich die ganze Zeit. Ja,
sehr viele waren auch ziemlich so.
Ja, klar.
Ich meine, bei uns beiden war es ein bisschen einfacher, weil wir gleich am ersten, du hast ja als Erste gelesen. Ja,
ja, genau.
In der Früh? Fuck.
Ich habe am ersten Abend, ersten Tag in der Früh gelesen, deswegen war es auch gleich für mich hinter mir. Und ich mir.
Also gemein, oder?
Ja, am Anfang dachte ich schon, jetzt habe ich die Arschkarte gezogen sozusagen, aber dann war ich ziemlich... entspannt, dass ich es halt hinter mir hatte und sich nicht so eine Nervosität aufbauen konnte, sondern da war ich eigentlich super entspannt die ganze Zeit, ja.
Ich war Dritter und wenn du beim ersten Tag, und ich bin auch glücklich, dass ich also am ersten Tag war, weil die anderen, die dann gelesen haben, die waren halt alle sehr, hey, wie geht's? So, okay, Fokus. Es ist ja schon ein Ausnahmezustand. Also
ja.
Normalerweise liest du halt ja ebenso vor Publikum, aber da ist es halt ein bisschen anders, Kameras vor dir.
Und genau, man schaut ja auch direkt, also ich dachte, man schaut in ein Publikum, aber man schaut wirklich direkt auf die Juroren. Ja. Aber das war, glaube ich, nicht immer so.
Nein, das war nicht immer so. Ne.
Schaut man die dann überhaupt an?
Ich glaube, ich habe schon immer wieder hochgehen. Ich habe extra den Text ein bisschen besser gelernt, weil ich auch gern mal gerade ausschaue, wenn ich lese. Also jetzt konnte ich nicht mehr so gut, aber habe dann deshalb schon immer wieder hochgeschaut, weil ich es irgendwie angenehmer finde, so zu lesen, dass man auch mal hochschaut. Mhm.
Was hat euch der Bachmann-Preis oder die Lesung gebracht seitdem?
Also ich muss sagen, ich hatte ja sehr viel Medienaufmerksamkeit schon davor. Da hatte ich gerade im Dezember, war das bei mir, dass ich in sehr vielen Medien war. Deswegen habe ich mir jetzt nicht irgendwie erwartet, das wird jetzt mein Durchbruch, weil ich hatte auch einen Vertrag schon mit einem größeren Verlag davor. Und was ich mir nur erwartet habe, ist eben, weil ich ja doch noch so als Trash-Subkultur-Ding Geld und zum Beispiel nie von Auslandsinstitutionen eingeladen werde, weil das einfach zu arg ist, zu, keine Ahnung, trashig und so. Und ich habe eben, das habe ich mir eigentlich erhofft, dass durch dieses Bachmann-Ding so ein Stempel drauf ist, okay, es ist vielleicht eh Kultur und sich halt Leute trauen. Und das ist eben auch passiert. Also ich war jetzt zum ersten Mal nach Mazedonien von der Botschaft eingeladen. Und das war eigentlich auch das Einzige, was ich mir davon erhofft habe, dass ich mal auch mal irgendwo ins Ausland fahren kann, lesen, weil es lustig ist. Also, ja.
Fame.
Fame, oder?
Geld.
Geld?
Wahnsinn.
Okay. Darf man nur einmal antreten?
Nee, du, also der Zwicky, der den zweiten Preis gemacht hat, der war schon 2007 nominiert.
Okay.
Ah, ja.
Aber das Ziel heißt dann eigentlich, einmal gewinnen, oder?
Der muss es nicht sein. Also ich bin mit dem Ziel, ich war ja da komplett der Underdog. Also alle, die dort angetreten sind, hatten ja schon Buchdeals, Verlage etc. Ich bin der Einzige, der verlagslos angetreten ist. Und mein Ziel war es im Grunde ja, jetzt sagen wir mal, Aufmerksamkeit für den Roman, für den Text zu schaffen und zu hoffen, dass da Leute einfach auf einen zukommen und sagen, hey, Dinic, der Shit, den du da machst, ist gut. Und genau.
Das, also ich hatte den Bachmann-Preis auch so, ich hatte den Bachmann-Preis auch so eingespeichert, dass das einfach so für junge, noch nicht so etablierte Autoren ist, damit die Verlagswelt irgendwie so, also war es für mich konnotiert irgendwie, dass ich das...
Sitzen da die ganzen Verleger drin?
Alles.
Ja, sitzen, also man merkt auch so, also ich war dann auch mal trinken in einer Bar und es ist wirklich so wie so eine Firmenweihnachtsfeier irgendwie. Also richtig so, man merkt, also das Verlag ist ja doch auch so Business irgendwie. Und dann waren plötzlich alle so crazy und betrunken und haben sich so begrapscht und so. Es war richtig wie so eine Firmenweihnachtsfeier halt, wo alle plötzlich so aus der Rolle fallen dürfen. Immer in Klagenfurt trifft sich halt die Verlagsbranche und darf crazy sein.
Aber man merkt das halt nicht so. Sondern und dann erst eben so am Abend merkt man, oh, der ist von dir. Der ist im Grunde alles nur Verleger und Agenten.
Ich kenne das von der Freiburger Kleinkunstmesse. Ist auch schier. Gibt es noch Fragen im Publikum?
Marco, und was ist jetzt mit deinem Roman?
Der gedeiht. Ja, also ich hoffe so Frühjahr 2018, dass der rauskommt. Ja, es ist immer so, das dauert dann halt, was hast du gesagt, deins kommt auch im Herbst erst. Also. Mhm. Das muss ja erst geschrieben werden auch.
Mit wie viel Konkurrenzdenken läuft denn so ein Bachmann-Preis ab? Hört man sich da den Vorgänger an und denkt sich, ach, Blödsinn, das kann ich besser.
Ja, aber das ist aber genau, ich meine, der Bachmann-Preis ist ja sozusagen, der stellt ja irgendwie den Anfang, ist ja die Mutter aller Wettbewerbe. Aus dieser Idee heraus ist ja auch so Poetry Slam entstanden etc. Also dass es sozusagen Kunst bzw. Literatur auch einem Wettbewerb unterliegt und ich finde das eigentlich ziemlich schwachsinnig, also weil die Kriterien, die man da vor allem auf diesem Niveau hat, es ist auch wirklich ein Wettkampf für die Juroren, die haben halt dort ihre 15 Minuten, weil normalerweise sind die Autoren im Mittelpunkt und jetzt sind jetzt da die Kritiker endlich mal im Mittelpunkt und dann, da gibt es halt Flügelkämpfe und was auch immer, ja. Aber im Grunde ist es ein Schmarrn, also Kunst einem Wettbewerb zu, also, ich meine, welcher Text war besser? Sie schreibt komplett was anderes als ich, also es ist ein Schmarrn, also.
Also ich habe auch das Gefühl, dass die Juroren, also das ist echt so wie so, dass die untereinander halt voll konkurrieren und wessen Kandidat heuer gewinnt und so, das ist...
Das, genau das Gleiche hat der Peter Licht vor kurzem geschrieben in der SZ über diese Nobelpreisgeschichte mit Bob Dylan. Also? Und er hat geschrieben, die einzigen, die damit sich feiern, ist das Gremium an sich oder so. Mhm. Und wenn man Kategorien wie Kunst und Frieden nach ersten, zweiten und dritten Platz bewerten will, hat man eigentlich schon verloren. Aber ich finde das Ritual okay.
Ja, ich meine Wettbewerb, also deswegen, ich kenne ein paar so, ich mag Poetry Slam eigentlich nicht, aber ich kenne Leute, die das halt machen und die meinen so, eigentlich mögen sie das nicht mit dem Wettbewerb, aber sie meinen, wenn sie das nicht machen, dann kommen einfach viel weniger Leute. Und das generiert halt auch über diese Wettbewerbssituation halt Aufmerksamkeit für Autoren, die vielleicht sonst nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen können. Mhm.
Okay, ich wollte nur sagen, es gibt Bücher von den beiden oben im Saal. Der Christian Müller macht da oben den Stand. Da werden die zwei auch noch raufschauen und bei Bedarf signieren oder solche Dinge machen. Und natürlich sind die anderen Verlage, die sich dort präsentieren, auch sehr fröhlich wenn ihr noch ein bisschen rumschweift und das Sortiment euch anschaut. Dann danke ich euch herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, der Sonntag geht gut aus und schönen Tag.
Termitinitus.org